Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich freue mich wieder hier zu sein in Linz und Ihnen ein bisschen was zu erzählen um dieses dritte Drama, das den Titel trägt, der Hüter der Schwere, um das ein bisschen näher kennenzulernen. Die ersten Dramen schon gesehen haben, wissen, dass die Handlung sicher etwas kompliziert ist und man so ein bisschen einen Leitfaden braucht. Und gerade jetzt, wenn wir im dritten Drama drinnen stecken, wird es immer komplizierter. Worum geht es überhaupt in den Mysteriendramen Rudolf Steiners? Er wollte Mysteriendramen für unsere Zeit schaffen. Mysteriendramen gab es in der Antike bereits, allerdings für einen kleinen, ausgewählten Kreis von Geistesschülern, die abgeschlossen von der Öffentlichkeit durch solche Mysteriendramen geistige Wahrheiten kennenlernen durften, etwa in Delphi, in Griechenland. Also für einen ausgewählten Menschenkreis deswegen, weil man voraussetzte, dass Menschen, die so etwas ansehen, die so etwas miterleben dürfen, durch das, was sie dabei erleben, selber ihre geistigen Kräfte entwickeln und das im guten Sinne nur tun können, wenn sie Menschen sind, die einen festen Charakter haben, die gefestigt im Leben sind, die einfach gewisse Voraussetzungen bereits haben. Und da wurde also sehr streng ausgesucht. Das heißt, die Mysterien haben mehr oder minder im Verborgenen, verborgen vor der Öffentlichkeit stattgefunden und in Griechenland etwa stand auf den Verrat der Mysterien die Todesstrafe. Es ist nur interessant, dass so in der Zeit 5., 4. Jahrhundert vor Christus dann plötzlich in Griechenland das Theater entsteht. Das gab es viel früher nicht und das waren die großen Dichter. Und da wurden auf einmal Dinge gezeigt, die einen gewissen Anklang hatten an die Mysterien. Und zwar interessanterweise ohne, dass die Dichter eingeweiht waren in die Mysterien. Also besonders Aeschylus, der älteste dieser Dichter, wurde also angeklagt sogar des Mysterienverrats und er konnte sich eigentlich nur dadurch retten, dass er beweisen konnte, nie in die Mysterien eingeweiht worden zu sein. Und trotzdem ist in seinen Dramen sehr, sehr viel vom Mysterienwissen drinnen. Also das zeigt, dass in dieser Zeit, 4., 5. Jahrhundert vor Christus, eine Änderung stattfindet. Dass Menschen, ohne dass sie einen Schulungsweg in den Mysterien durchmachen, aus eigenem Erleben, aus eigenen Erfahrungen zu ähnlichen Inhalten kommen. Und von hier geht der Weg jetzt weiter in unsere Zeit hinein, wo es immer wichtiger wird, dass Mysterien etwas sind, das sich wirklich mitten ins Leben hineinstellt, für jeden Menschen zugänglich sein soll im Grunde. Voraussetzung ist, dass er sich interessiert dafür. Viele werden sagen, das ist mir zu langweilig oder zu lang überhaupt, zu kompliziert. Was soll ich damit? Dann ist es ein gutes Recht. Aber die Mysterien sind etwas, was heute im Grunde im öffentlichen Raum stattfinden kann, stattfinden muss in gewisser Weise und vor allem auch dient, wirklich ins praktische Leben letztlich einzugreifen. Das heißt, Impulse zu geben, die ins praktische Leben eingreifen. Und das ist in den Mysteriendramen Rudolf Steiners ganz deutlich ein Thema. Weil wenn man so verfolgt den Weg vom ersten Drama, wo es einmal darum geht, dass sich hier ein Menschenkreis bildet, der eine geistige Schulung anstrebt, wie sie dabei gewisse Entwicklungsstufen durchmachen. Also je weiter wir kommen, so bis ins vierte Drama hinein, umso mehr kristallisiert sich heraus, es geht darum, aber die Dinge ins Leben ganz praktisch hineinzustellen. Im vierten Drama zum Beispiel geht es um eine holzverarbeitete Fabrik und die soll aus geistigen Impulsen heraus, das heißt die Art, wie die Werkstücke gestaltet werden und dergleichen, künstlerisch gestaltet werden, individuell gestaltet werden, das soll sich verbinden mit der äußeren Fabriksarbeit. Also es ist unsere Aufgabe in unserer Zeit, diese Kluft zwischen dem Geistigen und dem Praktischen zu überwinden, die heute ganz stark ist. Etwa, unter der Woche ist ist man Materialist, klar, im Beruf drinnen, und am Sonntag geht man in die Kirche und glaubt an Gott. Und, aber wenn man Naturwissenschaftler ist, weiß man eigentlich, ja, aha, wo soll ich denn geben, den Gott, da glaube ich nicht daran, aber am Sonntag glaube ich halt daran. Ich meine, in unseren westlichen Ländern oder in Europa überhaupt ist durch das Übermaß der Technik, der Naturwissenschaft ohnehin die Religiosität sehr zurückgegangen und überhaupt der Bezug zum Geistigen sehr zurückgegangen. So sehr in einer gewissen Weise, dass es heute oft schon schwer ist, in einem öffentlichen Kreis zu Menschen vom Geistigen zu sprechen, so dass es auch angenommen wird, verstanden wird, weil was versteht man unter Geist? Naja, Intellekt vielleicht, ein bisschen, einer hat Geist, aha, er ist gescheit. Und damit hört sich's auf, aber das heißt, was wir als Intellekt in uns tragen, ist ja höchstens der Schatten von einem Geist, ein ganz blasser Schatten, also die ganze Intelligenz, die in unseren Bibliotheken steht, ist eigentlich ein blasser Schatten von wirklichem Geistigen, was wirklich gestaltende Kraft auch eben in der Natur ist. Und die bewusst handhaben zu lernen, ist sicher eine Aufgabe der modernen Mysterien, sie zu gebrauchen, um wirklich ins Leben einzugreifen und um dazu auch menschliche Gemeinschaften zu bilden, die aus diesen geistigen Erlebnissen heraus zusammenfinden. Nicht mehr aus alten Instinkten oder aus einer Parteibildung, wenn man ein Programm hat, sondern wo Menschen zueinander finden, die vielleicht durch ihr Schicksal miteinander verbunden sind und dadurch ausersehen sind, unter Anführungszeichen, eine bestimmte Aufgabe, ein bestimmtes Werk in diesem Leben hier zu vollbringen. Vielleicht gleich damit ein wichtiger Gedanke verbunden, der in den Mysteriendramen ganz zentral ist. Es ist der Gedanke der Wiedergeburt, der Reinkarnation. Also man geht davon aus, dass der Mensch nicht nur einmal auf Erden lebt, sondern wiederholte Male auf Erden lebt und sich durch diese wiederholten Erdenleben weiterentwickelt. Sie werden sagen, das ist in unserem westlichen Kulturkreis ein ungewöhnlicher Gedanke. Bis zu einem gewissen Grad mag das stimmen, aber es gab so schon im 17., 18., 19. Jahrhundert viele Denker, die sich mit diesem Gedanken sehr intensiv auseinandergesetzt haben. Ein solcher war zum Beispiel der große Dichter Gotthold Ephraim Lessing. Ein Dichter der Aufklärung, das heißt ein sehr rational denkender Mensch, ein sehr nüchtern denkender Mensch. Ich erzähle das immer wieder, hat von sich gesagt, ich habe in meinem Leben noch nie geträumt. Bei Tag bin ich wach, in der Nacht ist es finster. Träume dazwischen gibt es nicht. Also von Fantasievorstellungen und so, das war sehr zurückhaltend. Das muss alles rational durchschaubar sein. Aber eben sagt er, wenn ich mir rational überlege, der Mensch, eine Individualität steht im Leben, arbeitet an sich irgendwie, um sich zu entwickeln. Ja, wie viel bringe ich denn weiter in so einem Leben? So ein paar kleine Schritte in Wahrheit. Und wenn man ehrlich zu sich selber ist, sieht man, aus der eine riesige Perspektive da noch vor einem läge, nur dann holt einen halt der Tod und dann ist aus. Für immer aus. Oder gibt es vielleicht ein nächstes Leben irgendwann einmal, wo man sozusagen diese Arbeit in anderer Weise fortsetzen kann. Und Lessing meint, ja, das wäre eigentlich, wenn man schon überhaupt von einem Fortleben nach dem Tod spricht, ein logischer Gedanke geradezu. Dass man wiederkommt und diesen Weg fortsetzt, und der erklärt sich daraus überhaupt den Fortschritt der Menschheit. Dass es die Individuen selber sind, die durchgehen und immer wiederkommen und immer weiter bauen an ihrem gemeinsamen Werk. Und in diesem gemeinsamen Werk sind sie aber auch eben durch ihr Schicksal verbunden. Weil wenn man in einem Erdenleben halt mit anderen zusammenarbeitet, geht manches gut, es gibt da manche Konflikte, manchmal gibt es sehr schlagkräftige Argumente und so weiter, wo man gleich einen Kopf kürzer ist. Gab es früher, gibt es heute auch noch. Damit entstehen aber gewisse, naja, sagen wir, schwierige Beziehungen zwischen den Menschen oft auch. Und wo wir den anderen Menschen Leid zufügen, schuldig werden dadurch in einer gewissen Weise und dann in einem nächsten Leben versuchen, diese Fehler wieder auszugleichen. auszugleichen, auch deshalb, weil wir, wenn wir etwas tun, was andere Menschen schädigt, was die Welt schädigt, ja zugleich in Wahrheit auch uns schädigen. Wir werfen uns als geistige Wesenheit zurück. Und das heißt, wenn wir sagen, wir wollen uns eigentlich entwickeln während unseres Erdenlebens, naja, dann ist das eben nur die Teilwahrheit. Ein anderer Teil besteht leider Gottes oft auch in einer Rückentwicklung, indem wir Fehler machen, wieder etwas zerstören an uns, vernichten in uns. Und das müssen wir jetzt später versuchen, wieder aufzuholen. Gemeinsam mit anderen Menschen. Und ich muss sagen, wenn man das Leben beobachtet, ich glaube, wenn man schon ein bisschen älter geworden ist und zurückblickt und merkt, wie viele Zufälle einem im Leben zugestoßen sind und von denen man eigentlich sagen muss, aber die haben mich dorthin gebracht, wo ich jetzt stehe. Das, was ich mir vorher als junger Mensch ausgedacht habe, das war eigentlich ein bisschen eine andere Richtung. Und wenn ich heute zurückdenke, sage ich, das wäre es eigentlich gar nicht gewesen. Sondern jetzt stehe ich irgendwo da drinnen, wo eigentlich mein Platz ist. Das hat etwas mit mir zu tun. Manchmal sind es auch schwierige Situationen. Dann sagt man lieber eher, das hat nichts mit mir zu tun. Aber das sind meistens die lehrreichsten Situationen. Weil wenn man zumindest durchkommt, kommt man darauf, man lernt etwas, was man partout freiwillig nicht lernen wollte. Und das Schicksal arbeitet nämlich schon gerne so. Zuerst tupft er noch ein bisschen auf die Schulter und dann etwas stärker und dann kommt halt irgendwann einmal der große Knüppel, wenn man gar nicht hören will. Ich sage immer, eigentlich sind wir das selber, weil wir sind unser Schicksal. Wir lenken es eigentlich. Nur interessanterweise, wir wissen in unserem Bewusstsein nichts davon. Also wir haben so noch ein bisschen ein höheres Ich über uns, das uns leitet, vielleicht mit Hilfe leitet. Na Gott sei Dank, weil mit unserem Verstand, der ist noch ein bisschen zu klein wahrscheinlich, um das geschickt zu arrangieren. Denn denken Sie, wenn wir schon wirklich, die Menschheitsentwicklung geht ja doch schon eine Zeit, dann sind wir wahrscheinlich schon viele, viele Male da gewesen, mit vielen, vielen Menschen zusammengekommen und haben sicher was angestellt. Und jetzt müsste man das koordinieren, dass man das alles ausgleichen. Da braucht man Logistik, zu der wir noch gar nicht fähig sind. Also, es ist schon ganz gut, dass wir nicht alles wissen. Außerdem, was nützt uns, wenn wir wissen, wir waren der Kaiser von China und jetzt bin ich, weiß ich nicht, Dürrlwart irgendwo beim Theater. Dann kann ich dem nachtrauern, aber es wird seinen Grund haben, warum ich jetzt dort stehe. Und ich muss mir eher überlegen, wie kann ich hier als Türsteher jetzt meine Aufgabe erfüllen und mein Schicksal meistern. Das nützt mir nichts, dass ich vom Kaiser von China träume. Also das sagt nämlich Lessing auch, also er sagt, naja, also warum ist die Idee der Reinkarnation zu verwerfen, weil die Menschheit gleich als erstes darauf gekommen ist, weil bei den ganzen alten orientalischen Völkern war das überall verbreitete Lehre. Und das, nein, also gut, das kann es nicht sein. Und zweitens, weil wir nichts davon wissen, weil wir uns nicht erinnern können, na gut, dass wir uns nicht erinnern können, weil sonst wird man schlechten Gebrauch von unserem jetzigen Leben machen. Zumindest, wenn wir nur so mit unseren Verstandesfähigkeiten ausgerüstet sind, die wir jetzt haben. Weil da wird man wahrscheinlich den Verstand benutzen, um jeder karmischen, schicksalsmäßigen Schwierigkeit auszuweichen und davon zu erwähnen. Und das heißt, wir würden sehr wenig Positives weiterbringen. Also das sind so zentrale Fragen, um die sich diese Mysteriendramen Rudolf Steiners drehen. Dass hier Menschen zusammenkommen, die das Schicksal verbunden hat, die in früheren Inkarnationen bereits auch schon an einem geistigen Weg intensiv gearbeitet haben und jetzt immer wieder zusammengeführt werden. Es gibt auch in den einzelnen Dramen immer wieder Rückblicke in frühere Inkarnationen, zum Beispiel im zweiten Drama, für die das gesehen haben, die wissen das schon, gab es eine große Rückschau in die Zeit des Mittelalters, wo sich diese ganzen handelnden Personen versammelt haben, teilweise Kirchenanhänger waren, teilweise Tempelritter waren, eine ganze Menge Bauern gab es, die Pro- und Kontrastellung genommen haben, weil zwischen Kirche und Templern gab es also große Kämpfe und es war das die Zeit, wo die Templer, die Tempelritter verfolgt wurden und die Templerburgen erobert wurden, der Templerorden vernichtet eigentlich wurde auf brutalste Weise. Also in diese Zeit fällt das hinein. Und diese Menschen kommen also jetzt wieder in unsere Gezeit und finden sich wieder. Also zum Beispiel die Tempelbrüder kehren jetzt im dritten Drama wieder als eine Gemeinschaft von Rosenkreuzern. Da ist ein Rosenkreuzerbund, das heißt ein mehr oder minder Geheimbund, ein Geheimorden, der sich geistigen Zielen widmet. Und da gibt es also einige Würdenträger, die sich hier versammeln in diesem Rosenkreuzer-Tempel, wenn man so will. Aber das Ganze spielt in unserer Zeit und sie sind der Meinung, dass eben jetzt die Zeit reif ist, mit dem geistigen Wissen in die Öffentlichkeit zu gehen. Und sie laden dazu 12 Bürger bzw. Bürgerinnen in den Tempel ein, die also nicht eingeweiht in geistige Geheimnisse sind, um mit ihnen gemeinsam irgendwie die Zukunft zu beraten. Und möglich erscheint das den Tempelbrüdern, den Tempelherren, den Rosenkreuzern deswegen, weil mittlerweile ein Buch, ein Werk geschaffen wurde, das geistige Wahrheiten, die sonst nur nach langer Schulung erlebt und erfasst werden konnten, dass die jetzt mit unserem normalen Verstand zu greifen sind. Also es hat sich ein Mann gefunden, der das sozusagen in unsere moderne Sprache übersetzt, sodass man es auch irgendwie logisch nachvollziehen kann. Und das ist ja heute ganz wichtig, das hat ja im Grunde Rudolf Steiner mit seiner Geisteswissenschaft auch getan. Er hat geistige Erlebnisse in die Sprache unserer Zeit oder seiner Zeit, wenn Sie so wollen, gefasst. Viele stöhnen halt schon, das ist so schwer zu lesen. Hat schon seine Gründe, warum er es so geschrieben hat. Aber wenn man es heute schreiben würde, würde man es schon wieder anders schreiben, weil sich das immer alles verändert. Aber es jedenfalls in die Sprache seiner oder unserer Zeit zu fassen. Und das hat eben hier in diesem dritten Drama auch ein Mann getan, Johannes Thomasius. Johannes Thomasius war ursprünglich Maler, war in sehr enger Verbindung mit Maria, seiner Freundin, die ihn inspiriert hat, von der sich die geistigen Impulse geholt hat, um seine Werke zu schaffen. Er wollte nämlich nicht bloß äußere Werke schaffen, also naturalistische Werke, sondern er wollte etwas geistig Erlebtes in sinnliche Formen und Farben umsetzen in seinen Werken. Aber er war geistig vielleicht noch nicht so reif oder noch nicht so weit, dass er sich auf seine eigenen geistigen Impulse und Schauungen und Erlebnisse stützen wollte, jedenfalls nicht um Kunstwerke zu schaffen, sondern das hat er sich halt von der Maria immer geholt. Und es hat sich herausgestellt im zweiten Drama, dass Johannes seine eigene geistige Entwicklung nur voranbringen kann, wenn er sich eine Zeit lang von Maria trennt und nicht immer nur von ihr holt und nimmt Seelenkräfte im Grunde, Schauungen geistige, sondern einmal sich auf eigene Füße stellt, weil nur dann entwickelt er sich weiter. Weil es ist halt immer bequemer, von dem anderen zu nehmen, als selber zu schaffen. Aber nur dadurch entwickelt man sich weiter. Folge dieser Trennung war aber zweierlei. Dass Johannes Thomasius erstens einmal die Kunst beiseite gestellt hat, weil die eigenen Schauungen, die eigenen Erlebnisse reichten nicht aus, um wirkliche Kunst zu gestalten damit. Das ist nämlich gar nicht so leicht. Bei der modernen Kunst sieht man das zwar heute, da schmeißt einer ein Ei ans Wand. Das ist halt die Art, wie man es hinschmeißt, wahrscheinlich macht einen Unterschied. Aber wenn man also wirklich konkret etwas Geistiges umsetzen will in äußere Formen, ist das sehr schwierig. Schwieriger jedenfalls als geistige Gedanken irgendwo festzuhalten und niederzuschreiben, ein bisschen über das Geistige allgemein zu sprechen. Und das hat Johannes Thomasius begonnen, er hat sich dem strengen Denken gewidmet, statt der Malerei, und hat über geistige Wahrheiten Bücher veröffentlicht. Und die wurden mittlerweile eben auch selbst von Gelehrten gelesen und beachtet zumindest, also er hat irgendwie die Sprache seiner Zeit getroffen. Und das war eben für diese Rosenkreuzer der Moment, wo sie sagten, gut, jetzt kann man unsere Wahrheiten so formulieren, dass andere Menschen, die nicht einen, weiß ich nicht, 30-jährigen Schulungsweg hinter sich haben, auch verstehen können. Und dazu haben sie eben diese 12 Bürger und Bürgerinnen eingeladen. Das ist das erste Bild ungefähr. Und unter diesen 12 Bürgern, also es sind 6 Bürger, 6 Bürgerinnen, das sind wieder Verkörperungen der 12, beziehungsweise 6 Bauern und 6 Bäuerinnen im zweiten Drama, da in dieser Mittelalterszene, nur so als Hintergrund. Wer weit das Feld ist zu beobachten, es gibt gewisse Angaben darüber, aufs wem was wird und so weiter, wer immens viel Studien zu machen, wird uns jetzt viel zu weit führen. Jedenfalls gibt es da Pro und Contra und manche sagen, ja, das ist ein Unsinn, da mit dem Geistigen auf die praktische Welt muss man schauen, auf der nüchterne Verstand und die Sinne sagen, das ist ein Hokuspokus, die wollen uns eigentlich nur missbrauchen, damit das Ganze halt so einen normalen Anstrich kriegt. Andere sagen, nein, es sind hohe geistige Wahrheiten, die hier gegeben werden und also ist halt schlimmer als im Parlament, so streiten sie halt miteinander. Und die Rosenkreuzer Brüder, nachdem sie also dann diese Bürger und Bürgerinnen wieder verabschiedet haben, warten dann auf Johannes Thomasius, den sie empfangen wollen und dementsprechend sich bei ihm bedanken wollen und ihm beglückwünschen wollen für sein Werk. Und die Zeit vergeht ein bisschen, der Johannes kommt nicht und kommt nicht. Endlich erscheint er, alle gratulieren ihm. Maria ist auch in diesem Rosenkreuzer Tempel jetzt anwesend und er begegnet ihr dort nach vielen, vielen Jahren jetzt wieder, weil er mittlerweile tatsächlich durch seine geistige Arbeit eine gewisse Selbstständigkeit gefunden hat. Aber, Johannes sagt, der Grund, warum ich so spät gekommen ist, ich hatte ein Erlebnis auf dem Weg hierher. Ich hatte eine geistige Schauung. Ahriman ist mir begegnet. Ahriman, der Geist der Finsternis. Also Ahriman ist der Geist, der in der Technik zum Beispiel drinnen wirkt, der in allem Mechanischen, in allem Toten drinnen steckt irgendwo, im scharfen Intellekt drinnen steckt. Das ist also, wenn man so will, eine geistige Kraft, die in unserer Zeit sehr stark vertreten ist. Und Ahriman macht ihn bewusst, lieber Freund Johannes, du bist aber in deinem Inneren total dem anderen verfallen, dem Luzifer. Dein Werk, das kann ich zwar nehmen, du hast so schöne Gedanken, aber es sind tote Gedanken, die können mir. Aber in deinem Inneren, in deinen Seelenkräften, in deinen Emotionen, in deinen Trieben bist du Luzifer verfallen. Luzifer ist der Geist der Verführung, der in die Höhe führt, aber halt in eine trügerische Höhe, in ein trügerisches Geisteslicht hineinführt, der aber auch sinnliche Begierden weckt und dergleichen. Und Ahriman interessanterweise macht dem Johannes also bewusst, du bist ganz in die Fänge Luzifers geraten und das wird immer stärker werden und du wirst das nicht aufhalten können, weil Luzifer ist eine riesengroße Macht und du hast ihm einfach zu lange schon zu dritt gewehrt und er hat sich schon in dir eine feste Basis geschaffen und dadurch wird dein Werk, obwohl Wahrheiten drinnen sind, in der Welt schlecht wirken. Die Wahrheiten werden missverstanden werden, sie werden genau falsch eingesetzt werden. Das ist nämlich auch so ein schöner Kunstgriff beider Widersacher, möchte ich denken, sowohl von Luzifer als von Ahriman, dass sie sehr viele Wahrheiten sagen. Also was sie sagen so oder was man erleben kann, sagen halt, wenn man es in den Texten so drinnen in Menschensprache übersetzt, das ist eigentlich immer die Wahrheit. Nur sie ist so gesagt, dass die Menschen sie am falschen Ort, zur falschen Zeit, in der falschen Weise anwenden. Er suggeriert ihnen es immer, gerade in unrechter Weise anzuwenden. Und dann passiert eben eigentlich das Gegenteil von dem, was passieren sollte. Also das ist ganz gefährlich. Und das erkennt Johannes, diese Wirkung, wird mein Wert auch in der Welt haben. Weil ich eben diese Kräfte in mir trage und das aus diesen Kräften heraus geschaffen ist und ich mit diesen Kräften verbunden bin. Und er sagt, daher muss ich eigentlich mein Werk zurückziehen jetzt. Und mehr noch, er sagt, wäre es nur mich allein gegangen, gut, dann hätte ich jetzt umdrehen können, wäre wieder nach Hause gegangen und hätte mich beschämt in der Ecke gesetzt und das wäre es gewesen. Aber ihr, die großen rosenkreuzerischen Eingeweihten des Tempels, ihr habt das nicht durchschaut. Ihr habt nicht durchschaut, welche Wirkung mein Werk in der Welt haben wird. Ihr wollt damit in die Öffentlichkeit treten. Dass ihr das nicht durchschaut habt, ja, das nimmt euch eigentlich das Recht, den Tempel weiterzuführen. Also ziemlich heftige Wahrheit, worauf also der Großmeister mit seinen Getreuen ziemlich schnell aufzieht und sagt, es wird sich unser Werk so jetzt nicht fortsetzen lassen. Und weg sind sie. Sehr schnell und sehr beschämt offensichtlich. Ja, auch eine Problematik, es gibt ja heute genug Geheimlogen, auch immer noch, also seit Freimaurer oder sonstige, wo gewisses geistiges Wissen zwar in der Tradition da ist, wo aber die Mitglieder in Wahrheit nicht sehr viel Ahnung davon haben, was sie, womit sie es eigentlich zu tun haben. Also den tieferen Inhalt eigentlich nicht erfassen und dann das Ganze eigentlich nicht sehr viel wert ist. Weil bei allen geistigen Wahrheiten geht es ja immer darum, sie dann konkret in einer konkreten Situation anwenden zu können. Weil irgendwelche theoretischen Lehrsätze aus einem Buch kann man immer wieder predigen. Aber das nützt dann nichts. Ich muss im Moment in einer Situation sehen, was steckt da geistig dahinter. Wenn ich mir diese Fähigkeit erworben habe, dann kann ich mich zu Recht als einen Wissenden, als einen Weisen, als einen Eingeweihten von mir aus bezeichnen. Als einen Menschen, der etwas von dem, was wirklich real jetzt vor mir passiert, mitbekommt, was da der geistige Hintergrund ist. Und ich dürfte halt da bei diesen Rosenkreuzerbrüdern so nicht so weit gedrungen sein, der geistige Blick. Also sie ziehen beschämt ab und es bleibt dann nur mehr der Johannes und die Maria zurück. Er hat zuerst noch ein geistiges Erlebnis, wo die drei sogenannten Seelenschwestern umschweben. Im Drama heißen sie Philia, Astrid und Luna. Das sind geistige Wesenheiten, ich meine, wir können es halt nicht in menschlicher Gestalt auf der Bühne darstellen, aber es sind eigentlich geistige Wesenheiten, die unsere menschlichen Seelenkräfte mit dem Kosmos verbinden. Also unser Denken, unser Fühlen, unser Wollen mit dem Kosmos verbinden. Weil in Wahrheit steckt es viel, viel mehr mit dem ganzen Kosmos, aber mit dem seelischen Kosmos in Verbindung als wir das halt miterleben können normalerweise. Diese Kräfte sind schon da, es ist ein ständiger Austausch irgendwo da. Also die umschweben den Johannes und dann tritt Maria heraus, das heißt, es ist zuerst für Johannes ein geistiges Erlebnis da und dann sieht er, aha, da ist ja real Maria da und sie spricht dann zu ihm und sagt ihm, ja, du wirst auf deinem Weg noch vieles von dem, was du bereits erworben hast, verlieren müssen, um es wieder auf neue Weise zu erwerben. Also eben auf eine Weise, die nicht durch Luzifer dann beeinträchtigt ist. Und Maria selber hat im zweiten Drama bereits, hat sich das gezeigt, dass sie starke Kräfte entwickelt hat, um gegen Luzifer anzukämpfen. Im zweiten Drama hat sich nämlich herausgestellt, dass diese Partnerschaft mit Johannes schon so beiderseitig interessant war. Der Johannes hat es bequem gehabt, er nimmt von ihr. Und Maria war glückselig, wenn sie sieht, wie der Freund alles eins zu eins abspiegelt, was sie gibt. Das hat ja schon ein gewisses Hochgefühl gegeben. Also so eine Art von, geistiger, aber doch Eitelkeit, die drinnen steckt, die sehr leicht kommt. Boah, was kann ich alles geistig geben? Und es ist doch schön zu sehen, eine ganze Gemeinde sitzt da, die das widerspiegelt und an meinen Lippen hängt und das überall verbreitet in der Welt. das ist doch ganz toll, anstatt dass sie eigenständig was tun. Und das hat Maria durchschaut, bereits im zweiten Drama. Diese Szene also war jetzt das zweite Bild, drittes Bild, ein Erlebnis im Reiche Luzifers. Also jetzt gehen wir in die Höhle des Löwen. Das ist die Welt Luzifers. Also nichts Äußeres, ein geistiges, ein seelisches Erlebnis. Maria begegnet in der Seelenwelt der Seele des Professor Capesius. Professor Capesius ist ein Gelehrter, ein Historiker, hat in den ersten Dramen schon mitgespielt, also im ersten und zweiten Drama war schon da, ist ein Gelehrter, der am Anfang ja, sehr geistreich seinen Hörern, seinen Schülern die geschichtliche Entwicklung beibringen konnte, aber der selber jedenfalls einen Zugang zu geistigen Erlebnissen noch nicht finden konnte. Erst so langsam nach und nach geht das. Also im ersten Drama ist er noch ganz vernagelt, im zweiten ist er so weit, dass er eine geistige Rückschau in eine frühere Inkarnation erlebt, eben in diese Mittelalterzeit mit der Templerburg und den Auseinandersetzungen mit der Kirche und so weiter. Und diese Schauung ist aufgetreten für ihn und er kann aber nichts anfangen damit. Er weiß nur, er hat in dieser Inkarnation schwere Schuld auf sich geladen, das bleibt über und er hat jetzt eigentlich keine Idee, wie er damit umgehen soll hier auf Erden. Sehen Sie, da kommt der Gedanke von Lessing wieder, manchmal besser nicht zu wissen, was vorher passiert ist, weil wenn uns die Kraft fehlt, ganz bewusst aus dem jetzt was Neues zu machen, das zu korrigieren, wenn man sich da komplett überfordert fühlt, dann ist das eigentlich ein ganz dramatischer Seelenkonflikt, wenn man hat. Stellen Sie sich vor, Sie sehen vor Augen, ich muss diese Aufgabe erfüllen und ich bin so klein und habe keine Idee, wie ich das tun soll. Da ist doch besser, sagt man sich, irgendwelche unbewussten Kräfte führen mit meinem Schicksalsweg entlang dorthin, wo es sein muss. Und bei Professor Capesius hat sich das jetzt mit der Zeit im Erdenleben so ausgewirkt, dass er eigentlich nur mehr auf einem Sessel sitzt und ins Leere schaut und an der ganzen Welt nicht mehr teilnimmt. Das heißt, er verweigert eigentlich komplett an dem gegenwärtigen Leben teilzunehmen. Nun, modern wird man halt sagen, er hat ein Burnout-Syndrom. Nein, es ist nicht so zufällig, dass es das gibt. Also, und dass das in unserer Zeit immer stärker auftritt. Also so etwas hat er jedenfalls. Es wird sich aber später im Laufe des dritten Dramas herausstellen, dass das auch für ihn eine gewisse Berechtigung hat. Er braucht einmal sozusagen eine gewisse Auszeit, um diese ganzen Erlebnisse, diese ganzen seelischen, geistigen Erlebnisse, die er hatte, zu verdauen, zu verarbeiten und dann mit neuen Kräften hereinzutreten. Aber jetzt im dritten Bild dieses Dramas ist es noch nicht so weit. Er begegnet Maria im Reiche Luzifers, die ihn als Capesius anspricht und diese Seele des Capesius sagt, oh, nenne nicht Capesius, weil das erinnert mich an die Verkörperung auf Erden, ich schwebe über die Seele da oben im Reiche Luzifers. Das ist viel angenehmer da sind Kräfte da, die mich blind leiten sozusagen und unten müsste ich alles selber aus meinem Bewusstsein tun und das kann ich nicht und will ich nicht und ich will nicht im Leibe verkörpert sein und oh, wäre ich nur schon für immer weg dort oben. Und Maria macht dem klar, weil ja erst auf Erden zu stehen, in einem menschlichen Körper zu leben, erst dadurch kannst du eigentlich wirklich ein Ich-Mensch werden. Da oben bist du immer unselbstständig, wenn du dort ewig schweben bleibst. Ja, interessiert ihn zu dem Zeitpunkt nicht, er sagt zu Maria dann nur, du erinnere dich lieber daran, dass du auch schwere Schuld auf dich geladen hast, du bist mir was schuldig, frag den Luzifer, wie er dir helfen kann, diese Schuld zu tilgen und lass mich in Ruhe. Naja, ich drücke es jetzt ein bisschen drastisch aus, ich sage es mit feineren Worten. Nämlich tatsächlich im zweiten Drama war es so, dass Maria im Mittelalter verkörpert war als ein Mönch. ein sehr strenger Mönch bei uns, ein sehr alter, gestrenger Mönch, sehr, sehr herb, und der mit wirklich immenser Schärfe gegen diesen Templerorden aufgetreten ist. Und da hat sich damals herausgestellt, dass es da einen Templerritter gibt, der die Verkörperung des Professor Capesius war, die frühere, und der ist als junger Mensch in die Welt gezogen, hat die Familie verlassen, ist dann später in den Templerorden gekommen, und aus der Familie, die er zurückgelassen hat, gab es einen Sohn, Thomas, den er als kleines Kind zurückgelassen hat. Und der hat sein Leben lang bis dahin den Vater gesucht, bis er darauf gekommen ist, dass er schon längste Zeit eigentlich unter seiner Leitung arbeitet. Weil der Professor Capesius in seiner früheren Inkarnation als Tempelritter war nämlich sein Vater. Das hat sich dann herausgestellt. Und nur das Problem ist, Johannes Thomasius in seiner früheren Inkarnation, also der Maler, war damals Bergwerksmeister, hat für die Templer gearbeitet, die ein Bergwerk ausgebeutet haben, aber er hat eigentlich sehr mit Widerwillen gearbeitet, weil er ganz auf Seiten der Kirche stand. Der Thomas, weil der Mönch, Maria im späteren Leben, sein geistiger Lehrer war. Und es endet diese Rückschau irgendwo so mit der Quintessenz, dass er sagt, ja, ich habe meinen Vater gefunden, und in dem Moment, wo ich ihn gefunden habe, habe ich ihn auf ewig wieder verloren, weil es steht hier Gedanke gegen Gedanke. Da gibt es keine Brücke dazwischen. Ich könnte meinem Vater alles verzeihen, dass er die Familie verlassen hat, dass die Mutter vergraben, gestorben ist, dass ich von meiner Schwester getrennt wurde. Dass ich sogar, weil ich es nicht wusste, als ich später die Schwester wiederfand und eine totale Zuneigung zu ihr fand, aber nicht wusste, dass es meine Schwester ist, sie als Ehefrau nehmen wollte, zum Glück ist man noch rechtzeitig drauf gekommen. Also größte Verwicklungen, alles das könnte er verzeihen. Aber dass er diesem Templerorden angehört, der so ketzerische Gedanken hat, wie es ihm die Kirche empfunden hat, das kann ich ihm nicht verzeihen. Das trennt uns auf ewig sozusagen. Und das ist die Schuld, auf die der Capesius anspricht, weil, was sagt ja Maria, aber du hast ihm sozusagen diese Gedanken eingegeben, du bist schuld daran eigentlich. Obwohl es der Mönch damals zum Thomas sagt, ja, ich will dich natürlich nicht den Banden des Blutes entfremden und so weiter, aber natürlich anders denken kann ich trotzdem nicht. Also. Das heißt, es gibt große Schwierigkeiten. Und man sieht da aber auch im Mittelalter in diesen beiden Strömungen, was in der Templerströmung drinnen war oder in der offiziellen Kirchenströmung drinnen war, man muss denken, dass dieser Mönch ein sehr scharfer, scholastischer Denker war, wahrscheinlich aus dem Dominikanerorden, würde ich sagen, dass beide sehr wohl einen geistigen Weg gegangen sind. Und dass jetzt heute die Zeit kommen müsste, wo diese Wege zusammenfinden. Und das heißt, wir haben jetzt in diesem Kreis von Menschen, die da diesen Weg gehen, die kommen aus unterschiedlichsten Strömungen, müssen sich aber im Grunde vereinigen, weil alle Kräfte zusammenkommen sollen, aber es gibt eben auch Konflikte. Ja, dann erscheint endlich Luzifer. Und Johannes soll ja mit Hilfe Marias aus den Fängen Luzifers irgendwie befreit werden, weil Johannes Thomasius ist eben ganz stark in seinen Fängen und will da im Moment auch gar nicht raus. Und er braucht in dem Moment auch tatsächlich Hilfe. Und die Hilfe kann nur dadurch entstehen, dass ein Mensch Kräfte entwickelt, die Luzifer gewachsen sind und die er dann dem Johannes zur Verfügung stellt. Und das ist Maria, die eben sozusagen vor dem Throne Luzifers, wenn man das so bildhaft nennen will, gelobt. Sie will nie mehr in sich die Seligkeit empfinden, wenn geistige Gedanken reifen, sondern ich will diese Gedanken einfach den Göttern hinopfern, ohne dass ich mal irgendwie gut dabei und großartig vorkomme, ohne dass ich schwelge in irgendwas, sondern es einfach tue aus einer inneren Notwendigkeit, weil es die Welt braucht und sozusagen auf jeden Ruhm, wenn man so will, auf jede Eitelkeit, die damit verbunden ist, zu verzichten. Und das ist nicht so leicht. Weil es vor allem, es geht ja gar nicht so darum, die äußere Eitelkeit zu sagen, naja, ich bin der größte Geistesforscher. Es geht um das Verborgene, man kann außen ganz bescheiden sein und ganz Ding und trotzdem in den Tiefen der Seele kommt es heraus, Bohrheit, da habe ich wieder was zustande gebracht. Und das Wichtige ist, ich habe es gemacht. Für die Welt ist es ja uninteressant, wer es gemacht hat, wenn es gut ist und wenn es hereinkommt. Wichtig ist, dass es gemacht wird, dass es hereingetragen wird. Und das heißt, wenn das jetzt in dem Drama so als Gelöbnis gegeben wird, heißt das, dass Maria wirklich diese Kraft findet, auch das durchzuziehen. Und das ist eine Kraft, die Thomasius helfen kann, gegen Luzifer anzukämpfen. Und der erste Schritt dazu ist, dass der Doppelgänger des Johannes Thomasius erscheint. Der ist schon im zweiten Drama erschienen und hat ihm sehr deutlich klar gemacht, die Liebe zu Maria ist nicht so her und hoch da oben, da ist schon sehr viel niedere Begierde auch und vor allem ist sehr an ihrer Seele saugen und da was holen und es erreicht ihr nicht so viel Liebe, das hat ihm der Doppelgänger ganz deutlich klar gemacht. Naja, mittlerweile durch das strenge Denken, das Johannes ausgeübt hat, hat er diese Triebe tatsächlich geläutert. Also diese Art von Beziehung zu Maria ist tatsächlich erloschen, aber Luzifer lässt sich das nicht so leicht gefallen, weil der Doppelgänger sagt halt, also ich bin geläutert, weil was aus der Reinheit seines Denkens strömte, er goss sich auch in mich und so weiter, ich war verwandelt und ich fordere ihn zurück von dir, sagt er zu Luzifer, er soll sich wieder selbst als Mensch gewinnen. Aber Luzifer sagt, nein, so schnell geht das nicht gut. Maria, da ist nichts mehr zu machen, weil erstens sie hat sich sehr geläutert, die Beziehung kann ihn immer nicht mehr wahr machen, also mit Begierde, mit Maria lieben, das wird nicht mehr gehen, aber lieben wird er, und zwar mit aller Stärke, mit der er einst Maria geliebt hat. Und es wird wieder an die falsche Stelle gelenkt, natürlich. Er wird umgelenkt, nämlich jetzt auf Theodora. Theodora ist ein Medium, wenn man so will, eine Seherin, aber die nicht einen geistigen Schulungsweg explizit gegangen ist, sondern die durch eine Art Naturanlage mediumistische Fähigkeiten hat und großartige Schauungen dabei hatte. Es stellt sich im dritten Drama heraus, dass sie seit 7 Jahren mit Dr. Strader verheiratet ist. Dr. Strader ist Techniker, Naturwissenschaftler, Freund vom besagten Professor Capesius, war ein sehr stark strebender Mensch, also ich würde sagen fast faustisch strebender Mensch, der erkennen will, was die Welt im Innersten zusammenhält, aber nur der Blick ins Geistige ist ihm verborgen und er glaubt auch nicht, dass das möglich ist, da hineinzuschauen. Das wirkt eben in der Natur gut, aber wir haben nur unseren Verstand. Allerdings, schon im ersten Drama hat er diese Seherin Theodora, die jetzt seine Gattin geworden ist, erlebt und war fasziniert. Einfach von dem Erlebnis, so ein Medium zu sehen, die Art, wie das passiert, aber da kann man als Naturwissenschaftler zuschauen und sieht, das ist wirklich ein Phänomen. Und auch, was sie gesagt hat, hat ihn tief beeindruckt. Und so kam das im Laufe der Jahre, das dritte Drama spielt etwa 13 Jahre nach dem ersten, ist sie eben seine Gattin geworden. Und Johannes Thomasius, niedere, von Luzifer erfassten Triebe und Begierden, werden jetzt auf Theodora umgelenkt. Man muss dazu sagen, diese Theodora ist die wiedergeborene Schwester des Johannes Thomasius. Jetzt da im gegenwärtigen Leben ist sie nicht die Schwester, aber es ist jedenfalls, sollte eigentlich vom Schicksal her nie so eine Beziehung zustande kommen. Aber Luzifer heizt das also ganz stark an, abgesehen davon ist er mit dem Dr. Strader verheiratet. Also Das wird nämlich im vierten Bild dieses Dramas jetzt geschildert, da ist eigentlich der 7. Hochzeitstag gefeiert und da erzählt er im Strada, wie durch das Zusammenleben mit ihr, ja eigentlich schon seit der ersten Begegnung, für ihn das Geistige zwar nicht schaubar wurde, aber trotzdem immer greifbarer wurde und er konnte immer mehr Verständnis erwerben und das verdankt er eigentlich seiner lieben Theodora und auch als deine Schauungen nicht mehr kamen, aha, stellt sich heraus, irgendwann war das weg und er hielt dann inne, bisschen traurig, weil er denkt, dass eben Theodora bekümmert ist darüber, dass diese Schauungen jetzt nicht mehr auftreten und sie sagt, nein, das war für mich kein Problem, ich habe sie genommen, wie sie gekommen sind und ich habe es akzeptiert, wie sie gegangen sind. Das war für mich kein Problem. Ein Problem ist etwas anderes. In der allerletzten Zeit sind die Schauungen wiedergekommen, aber in einer ganz, ganz anderen und beängstigenden, bedrohlichen Art. Und ich konnte lange nicht, sagt Theodora, darauf kommen, woher das kommt, bis schließlich ich versucht habe, mich mehr und mehr zu konzentrieren und das Bild des Johannes Thomasius taucht auf. Es sind diese Begierdekräfte des Johannes Thomasius, die an der Seele der Theodora zehren. Das heißt also, man muss sich denken, wenn Lucifer jetzt die Begierde des Johannes Thomasius nach Theodora anfacht, dann muss man sich das gar nicht unbedingt so äußerlich vorstellen, dass die halt jetzt, wie sagt man, in Wiener Bandschau haben oder so. Und das geht es gar nicht. Sondern es geht darum, dass Johannes sozusagen mit aller Gewalt sich versucht, an den Seelenkräften der Theodora zu nähern. Von ihr das zu trinken, was er auf die Art zu Recht von Maria nicht mehr bekommen kann, was er aber auch nicht selber erzeugen kann, das versucht er jetzt aus ihr heraus zu holen. Und das schwächt sie. Das schwächt sie immer mehr. Also sie ist einfach in Panik geradezu, also vor diesem Erlebnis. Und der Strada ist natürlich auch völlig konfus, wie er jetzt der Thomasius, den er eigentlich auch gut kennt und der ein guter Freund ist, was hat der damit zu tun? Und zum Schluss ist sie ganz in einer Vision drinnen. Strada sagt mir, Theodora, was siehst du jetzt? Und damit wird es finster. Fünftes Bild. Fünftes Bild, Bühne relativ lange Zeit leer. Es ist das Gartenhäuschen von Felix und Felicia Balde, irgendwo in der Waldeinsamkeit draußen. Er, Felix Balde, ist Kräutersammler, Naturkundiger, hat auch eine Art natürliches Hellsehen, mit der er seine Kräuter findet, die Kräfte in der Natur wirken. Nichts, was durch Schulung in dem Sinn ausgebildet ist, aber der doch tiefe Blicke in die Natur tun kann. Und seine Gattin Felicia Balde, eine begnadete Märchenerzählerin. Märchen, nicht, dass einfach nur Grimms Märchen vorliest, sondern es fallen ihr Märchen ein. Aber sie sagt immer, nicht ich erfinde sie, sie kommen. Und ich weiß nicht, woher sie kommen, ich weiß nicht, was sie bedeuten, aber sie sind da und ich kann sie erzählen. Und schon seit dem ersten Drama ist es so, dass dieser Professor Capesius immer wieder zu Frau Balde gegangen ist, wenn er sich so müde und vor allem so seelisch leer und ausgepumpt gefühlt hat. Dann ist er zu Frau Balde gegangen, die hat immer Märchen erzählt und dann ist er juhu, wieder beschwingt hinaus in die Welt und konnte wieder zu seinen Studenten gehen und dort mit Feuer und mit Begeisterung über historische Tatsachen sprechen. Also in diesem Gartenhäuschen sind wir jetzt oder kommen dorthin. Es kommen Felix und Felicia Balde, es kommt Dr. Strada mit einem Regenschirm bei uns und es ist regnet offensichtlich oder hat geregnet und Professor Capesius, also der Dr. Strada führt ihn, weil er ist ja der Freund von ihm, der Capesius geht so für mich darum verloren, weil mit, zockelt halt einfach irgendwie mit, sie setzen ihn halt dann auf dem Sessel dort, weil also man merkt, er ist halt irgendwie nicht anwesend für diese weltgeistigen Wahrheiten. langes Schweigen, langes Schweigen, und es stellt sich dann heraus, sie sind im Günther gekommen von der Beerdigung der Theodora. Sie ist gestorben. Sie ist gestorben letztlich daran, dass Johannes Thomasius ihre Seelenkräfte aufgezehrt hat. Und das hat letztlich auch ihren Leib aufgezehrt. Sie werden sagen, ja, das ist wieder so eine mystisch-okkulte Geschichte. Ich sage Ihnen, das kommt tagtäglich vor zwischen Menschen. Dass Menschen einander die Seele aussaugen und dadurch Krankheiten, Schwächungen, alles mögliche, seelische Krisen, das ist nur das Mildeste, wenn es über längere Zeit geht, bis in physische Erkrankungen hineinbewirken, weil die meisten physischen Erkrankungen kommen eigentlich aus dem Seelischen. Und bei manchen Dingen weiß man das ja heute auch schon in der Psychologie, das weiß ich, beim Mobbing oder so, wenn das ist, das kann krank machen und sehr schnell krank machen. Also wenn alle auf einen Kollegen herumhaken irgendwo, bis der dann alle Zustände kriegt und vielleicht wirklich schwer krank wird. Einfach nur aus dem Seelischen heraus, weil er seelisch ausgehöhlt und terminiert wird. Also so ein seelischer Vampirismus, der ist in unserer Zeit wahnsinnig stark und eigentlich überall dort zu finden, wo Menschen beisammen sind. Also ich möchte nicht wissen, wie viele Erkrankungen in Wahrheit darauf zurückgehen und nicht, weil gerade wieder irgendein Virus herumgeistert. Der kann trotzdem herumgeistern, aber ob er gefährlich wird oder ob der Körper damit fertig wird, hängt sehr stark davon ab, wie die Seele beschaffen ist. Wenn die kräftig ist, dann kann sie sich wehren dagegen. Und wenn nicht, dann bricht der Körper zusammen. Ich meine, das hat schon der gute alte Arzt Billeroth gewusst im 19. Jahrhundert. Da war die Tuberkulose damals so stark. Und er hat seinen Studenten gesagt, wenn ihr Ärzte sein wollt, dürft ihr keine Angst vor der Tuberkulose haben. Ihr müsst die Kranken behandeln, ihr dürft keine Angst haben. Da hat er gesagt, so meine lieben jungen Kollegen, wer von euch möchte in diesem Bett, wo heute Nacht ein Tuberkulose-Kranker verstorben ist, das Bett ist noch nicht neu überzogen worden, wer möchte da gerne übernachten? Naja, alle zwei Schritte zurück. Einer ist dann halt irgendwo, hat vergessen, den zweiten Schritt zu machen wahrscheinlich, hat sich dann hineingelegt und kurze Zeit später Tuberkulose. So. Nur das Bett, das ist nie ein einziger Tuberkulose-Kranker. Das war überhaupt also völlig rein, so ein reiner Bettritt sein kann. Nur die Angst hat es bewirkt, die Panik davor, weil die Tuberkelbazillen sind sowieso in der ganzen Gegend da gewesen. Und normalerweise, wenn der Organismus gesund ist, wenn die Seele stark ist, dann wird sie damit fertig. Dann wird der Organismus damit fertig. Weil es gibt alle, weiß Gott, wir wissen, wie viele solche kleinen Viecher da herumgeistern, wir ununterbrochen ein- und ausatmen und die in uns sind. Und mit 99,9% Gott sei Dank wird unser Organismus fertig, wenn die Seele kräftig ist. Wenn sie ausgehöhlt ist, dann kann es passieren, dass das zusammenbricht, die ganze Sache. Und das ist eben bei Theodora passiert. Und natürlich zunächst noch ohne, dass die anderen jetzt die genaue Ursache kennen, nur Strada fragt sich eigentlich fast im Geheimen den Felix Balde, was mir Theodora in ihren letzten Tagen gesagt hat, also von immer wieder Thomasius, wie kann man sich das erklären? Und in diesem Moment beginnt der Professor Capesius wie in Trance zu sprechen und eigentlich so, dass er berichtet, was die Seele der Theodora im Jenseits ihm mitgeteilt hat. Und die Mitteilung ist eben die, dass es tatsächlich also an Johannes Thomasius gelegen ist, dass aber es noch gefährlicher ist, weil ja, sie selbst im Jenseits darüber erreichen könnte. Nämlich weil Johannes Thomasius selbst über gewisse geistige Fähigkeiten verfügt und daher sozusagen eine gewisse Orientierung in der Seelenwelt bereits hat und zu ihr Zugang bekommen könnte. Und Theodora sagt es aber nicht aus Angst um sich sozusagen oder die Seele der Theodora, sondern sie sagt, Johannes Thomasius darf nicht fallen. Er muss seinen geistigen Weg gehen, Sie sagt nicht, dieser Schuft hat mich umgebracht, sondern sie sagt, ihr müsst alles tun, um ihm zu helfen. Und besonders du, Strader, mein Gatte, der zurückgeblieben ist, du musst ihm helfen. Und Strader hört das natürlich, wie das Capesius fast wie in Trance sagt, fragt dann den Felix Baldi, ihr habt doch auch geistige Schauen, stimmt das? Oder das ist ja absurd, was ich da höre alles. Und Felix Baldi bestätigt das eigentlich nur. Also, das heißt, es ist auch die Wahrheit. Johannes Thomasius muss also lernen, diese Kräfte zu überwinden. Wir sind also jetzt am Ende des fünften Bildes. Sechstes Bild führt uns in das Reich Luzifers und Arimans. Also jetzt haben wir die doppelte Portion. Jetzt haben wir beide Widersacherkräfte, man kann es sich aussuchen. Professor Capesius erscheint wieder in der Seelenwelt. Benediktus, der Geisteslehrer, das ist also eine Persönlichkeit, die für alle diese handelnden Personen, die einen geistigen Weg gehen, Ratgeber ist, wenn man so will. Völlig freilassend, der sich sehr im Hintergrund hält, aber doch anderen Menschen Ratschläge geben kann, weil er selber bereits den geistigen Weg sehr weit vorangeschritten ist. Benediktus sagt der Seele des Capesius, ja, du hast gelernt, Leib befreit zu erleben, das kannst du jetzt, Professor Capesius, aber Professor sagt er nicht in dem Fall, weil der Seelenwelt mit der Professor spielt doch keine große Rolle. Aber eines hast du noch nicht gelernt, lieber Capesius, du hast noch nicht gelernt, gedankenfrei zu schauen. Du nimmst immer noch deine Gedanken mit, klebst an denen, anstatt wirklich freigeistig zu schauen. Du müsstest erst einmal deine eigenen Gedanken schauen lernen. Und das passiert. Capesius lernt, diese Gedanken zu schauen. Er wird auf der Bühne dargestellt durch zwei Figuren, die man kann sie sich denken als Elementarwesen. In Wirklichkeit ist jeder Gedanke ein Elementarwesen. Das heißt ein Wesen eigentlich, das bestimmte Kräfte hat, bestimmte Formen hat, bestimmte Bewegungen macht, wenn man so will. Natürlich kein äußeres fleischliches Wesen. Also ein Wesen, das man nur in Bildern schauen kann. Aber das ganz charakteristische Eigenschaften hat. Und da gibt es besonders zwei Gattungen von Gedanken-Elementarwesen. Es gibt luziferische. Und es gibt arimanische. Die luziferischen sind halt die, wo das Denken mehr ins Fantasiehafte, ins Bildhafte, ins Imaginative hinübergeht. Die arimanischen Gedanken sind die ganz präzisen, mathematisch exakten, abgezirkelten, aber toten Gedanken. So entsprechende Formen zeichnen dann diese Elementarwesen durch ihre Bewegungsart in den Seelenraum hinein. Wird also dargestellt werden. Und das lernt Capesius zu schauen und damit kommt eine bedeutsame Stufe weiter. Wenn er sozusagen die Realität zu schauen lernt, die hinter den eigenen Gedanken steckt, dann kann man ihnen viel objektiver, viel befreiter gegenübertreten. Und man wird sehen, dass am Ende des dritten Dramas also Capesius doch einen ziemlichen Sprung gemacht hat. Also das heißt, er wacht jetzt langsam wieder aus seinem Burnout-Syndrom auf und ist wieder für die Welt hier zu brauchen. Und zwar gut zu brauchen. Und es wird dann deutlich sogar gesagt, ja, er brauchte eben diese Auszeit, es war für seine Entwicklung gut und für seinen geistigen Weg war das notwendig. Also das heißt, wenn man so etwas erlebt, wird nicht bei jedem Burnout-Syndrom nachher der große geistige Sprung vielleicht erfolgen, aber bei Einzelnen kann das der Fall sein. Also nicht gleich sagen, naja, der ist jetzt weggedreht, mit dem kann man nie wieder was anfangen, sondern unter Umständen ist es ein notwendiger Impuls, sich einmal zurückzuziehen aus der Welt. Wenn es das Schicksal so will, das kann man eh nicht so ganz bewusst sich aussuchen. Also er schaut diese Gedankenwesen. Noch etwas wird er fähig, Er kann die Märchen, die Frau Balde erzählt, jetzt bereits im Geistigen hören. Das heißt, er braucht nicht mehr das äußere Wort, sondern er kann unmittelbar im Geistigen die Märchen erleben. Dieselben Märchen, die Frau Balde halt vorher heruntergeholt hat. Auch das ist ein großer Fortschritt für ihn, weil er sich jetzt selber eigentlich direkt dort diese Kräfte holen kann. Und Frau Balde erzählt jetzt in der Seelenwelt eben das wunderschöne Märchen von der Fantasie. Es war einmal ein helles Götterkind, das wurde von dem Wahrheitvater ausgesandt zu Menschen, zu Geistern, die in Atemseelen wohnen. Das sind wir Menschen. Weil diese Menschen, die eben in Atemseelen wohnen, also die Luft ein- und ausziehen, deren Geist ist so geschwächt im Grunde, dass sie das unmittelbare Licht des Wahrheitsvaters gar nicht ertragen können. Das würde sie seelisch blenden, seelisch zerstören sogar. Aber darum sendet er dieses helle Götterkind Fantasie aus, um sozusagen im Abbild den Menschen gewisse geistige Wahrheiten nahezubringen. Und das ging eine lange Zeit gut, wird erzählt, und das helle Götterkind kommt halt zu den Menschen und erzählt ihnen seine Aufgabe und ist überall gerne gesehen, bis eines Tages ein Mann kommt und sagt, du betrügst die Menschen und redest ihnen Hirngespinste ein und naja, unsere Zeit, ja, Fantasie, ja, Fantasterei. Ich möchte nicht wissen, wie viel von dem, was sich heute als so richtig handfest und realistisch bezeichnet, wie illusionär das ist. Wenn man schaut, so unser ganzes Bankensystem und was dahinter steckt, das ist so eine riesige Illusion dahinter. Aber wir sind lebenspraktische Menschen, oder bitte? Aber jedenfalls kommt eben dieser Mann und seitdem also wird das helle Götterkind halt von den Menschen nicht mehr so gerne angenommen. Also das ist dieses Märchen von der Fantasie. Und tatsächlich sind in den Kräften der Fantasie, wenn sie wirklich reine Fantasiekräfte sind, wenn sie nicht von Luzifer zu Phantastereien umgestaltet werden, das kann natürlich passieren, aber wenn sie wirkliche Fantasie sind, wie sie etwa in Märchen gestaltet wirkt, wie sie in der Kunst gestaltet wirkt und so fort, da kommen schon geistige Wahrheiten im Bilde halt herein. Also dieses Märchen hört der Capesius. Naja, und auch Johannes Thomasius taucht auf in der Seelenwelt in Begleitung von Maria. Wir kommen jetzt schon zum siebten Bild hinüber sogar. Johannes soll jetzt endlich einmal vor den Hüter der Schwelle treten. Jetzt sind wir endlich beim Titelgeber des dritten Dramas, der Hüter der Schwelle. Der Hüter der Schwelle ist eine große geistige Wesenheit, wenn man so will, die nur Menschen in das geistige Reich hineinlässt, die bestimmte Kriterien erfüllen. Das heißt, die reif dafür sind, in die geistige Welt einzutreten. Da liegt da wieder Sachen, hat sie gerührt. Alle Mann hat gehustet. Naja, also jedenfalls, Johannes Thomasius soll vor den Hüter der Schwelle hintreten. Und der sagt ihm, jetzt sag mal stopp hier, jetzt schauen wir mal, was bleibt denn von dir über, wenn du da über die Schwelle trittst. Du bist also zu einer Hälfte bist vom Luzifer erfasst, das hat da über jenseits der Schwelle bei mir nichts verloren. Und die andere Hälfte hast du dem Ahriman gegeben. Wenn ich das jetzt alles absummiere, dann bleibt ein wesenloses Nichts über. Das wirst du sein, wenn du über die Schwelle trittst. Ja, und der Thomasius sagt, ja, aber doch werde ich sein und ich will da drüben Theodora finden. Ich muss da hinüber, weil das geht ihm also. Er muss seine Theodora da drüben finden. Vielleicht auch ein bisschen zur Erläuterung, weil ich vorhin schon gesagt habe, dass Thomasius aber schon längere Zeit gewisse geistige Schauungen hatte. Gewisse Schauungen kann man schon haben, bevor man diesem Hüter begegnet. Nur, man kann dann nicht wissen, wie klar, wie rein, wie verlässlich diese Schauungen sind. Weil nämlich man dann nicht genau unterscheiden kann, was trage ich selbst in das Bild hinein und was ist wirklich geistige Wirklichkeit. Das ist sehr schwer, das muss man nämlich erst auseinander trennen können. Thomasius hat zwar bereits einen Doppelgänger geschaut und da ist ihm schon einiges klar geworden, aber so ganz voll bewusst ist er sich noch nicht. Das müsste er erst finden. Und Thomasius hat jetzt eine Schauung während dieser ganzen Szene. Er sieht einen alten, würdigen Greis, Greis ist er meistens alt, ihm entgegenkommen und von dem er sagt, ja, als er noch jung war, war das ein großer Kämpfer. Ich war damals dann, also später, als er alt geworden ist, aber hat er sich zurückgezogen von den Kämpfen, ist zu einem weisen Mann gezogen, ist dessen Schüler geworden und ist selber dann ein geistiger Lehrer geworden, der einen Schülerkreis um sich geschart hat und diesem Schülerkreis muss ich wohl auch angehört haben. Und dieser würdige Kreis, das kann nur meine verehrte Theodora gewesen sein. Also er glaubt, die Theodora ist es. Und strebt diesem Bild nach er fragt auch Maria, ob du ihn sehen kannst, diesen Kreis. Ja, ja, schon, durch dich kann ich ihn sehen, aber pass auf, ob dieser würdige Kreis nicht vielleicht im nächsten Erdenleben in ganz anderer Gestalt erschienen ist und vielleicht nicht so würdig dann mehr war. Aber pass auf jedenfalls. Gut, Johannes ist einmal zunächst nicht zu überzeugen. Ende des 7. Bildes. 8. Bild. Jetzt wird es unangenehm. Jetzt wird es ganz unangenehm. Wir gehen unmittelbar in das Reich Arimans. Also düster, kalt, eiskalt, nebelig. Wir sehen zuerst einmal auftauchen den Großmeister des Rosenkreuzerbundes, Hilarius Gottgetreu, in Begleitung seines Zeremonienmeisters Friedrich Trautmann, begeben sie sich mit einigermaßen hellem und mit Bewusstsein in die Welt Arimans weiter. Großmeister, mein Gott, es ist alles jetzt kaputt gegangen, was wir wollten, aber aus dem Reich des Toten müssen wir uns die Samen holen, aus denen neue Früchte sprießen. Dem Trautmann kommt das alles nicht so ganz koscher vor, ich denke, dass in letzter Zeit hier soll man das finden und überhaupt Großmeister, in letzter Zeit hat er schon öfter geirrt und das er zweifelt so ein bisschen auch an den Fähigkeiten des Großmeisters. Und im Hintergrund sieht man eh schon Arimann und sagt, ja, ja, ganz recht. Also wenn ihr wüsstet, wer und hier wie wirkt, dann würdet ihr nicht so sprechen. Gut, die ziehen wieder ab, dann kommen in tiefem Schlaf, schlafwandlerisch herein, die 6 Bürger und 6 Bürgerinnen. Es soll angedeutet werden, dass sie gar nicht bei Bewusstsein sind. Also man könnte sich vorstellen, das ist ein Erlebnis, das der Mensch haben kann, wenn er in der Nacht im tiefen Schlaf ist. Also ich hoffe, dass wir jetzt nicht jede Nacht beim Arimann verbringen müssen. Aber die machen es halt jetzt jedenfalls. Und sie schildern eben von ihr Wesen eigentlich. Jeder schildert sein Wesen, seine Haltung zum Geistigen und so weiter, und der Arimann im Hintergrund taxiert so, den kann ich brauchen, den kann ich sehr gut brauchen, den gebe ich lieber den Luzifer, denn der ist mir zu schwärmerisch. Und er sagt überhaupt, also von diesen 12, weil 12 müssen es sein. Habe ich einen 13., so ist er wieder wie der Erste. Also wenn ich 12 habe, habe ich sozusagen so einen Querschnitt durch die ganze Menschheit, dann habe ich alles abgedeckt, dann gehört eigentlich alles mir. Und 7 nehme ich für mich und 5 gebe ich dem Bruder Luzifer. Also er kann Brüder nicht teilen, das versteht er. Entweder nicht oder doch lieber halbe. Gut. Aber noch jemand ist bei dieser Szene dabei, Dr. Strader. Dr. Strader nicht ganz im Schlaf, nicht ganz wach, träumend. Und zwar so hell träumend, dass er sich dann später nach dem Erwachen an Einzelheiten erinnern wird können. Das heißt, Strader hat eine erste geistige Schau und die gleich im Reich Arimans. weil er mit diesen Kräften nicht besonders zu tun hat als Techniker und für die besonders feinsinnig ist. Und er bekommt das also genau mit, wie der Ahriman sozusagen die Menschen nach Maß und Zahl ordnet, wie er sie gebrauchen kann. Und nur einen Moment gibt es, wo der Ahriman Schnitt macht und der Strader hebt sich dann die Ohren symbolisch zu, was so viel bedeuten soll wie diese Szene, was Ahriman jetzt sagt, bekommt er nicht mit, also da versinkt er sozusagen in Bewusstlosigkeit. Und Ahriman sagt, ja, bis jetzt ist mir ja noch nichts davon gelungen. Also das heißt, er strebt dieses Ziel an, aber er hat es noch lange nicht erreicht. Aber ich werde weiter streben bis zum Erdenende, bis es mir vielleicht gelingen wird. Also er ist selber nicht ganz sicher, ob es gelingt, aber wird es jedenfalls unermüdlich versuchen. Also noch sind wir nicht ganz dem Bereich Ahrimans verfallen, auch wenn es manchmal so ausschaut, also weil viele Wirkungen davon da sind. Aber das Gefährliche wäre ja, was aber das Ziel Ahrimans ist, oder Luzifers auch natürlich auf seine Weise, wirklich ein Menschen-Ich oder mehrere Menschen-Ich in ihr Reich hinüberzuziehen. Weil dauerhaft hinüberzuziehen, nicht nur so für einen Kurzaufenthalt, sondern dauerhaft an dieses Reich zu binden. Denn was ist die Problematik dieser beider Widersacherkräfte eigentlich? Sie sind, ja, was nach der Bibel nimmt, könnte man sagen, gefallene Engelwesenheiten. Das heißt, sie sind von der geistigen Quelle entfernt worden, irgendwo in weit entfernte Bereiche der Welt versetzt worden, wo sie nicht den Zugang zu den großen geistigen Schöpferquellen haben. Die hat aber das menschliche Ich. Sowohl Ahriman als auch Luzifer bis zu einem gewissen Grad, die haben den Zugang zu diesen hohen Schöpferquellen nicht. Der Mensch in seinem Ich schon. Und das heißt, wenn Ahriman oder Luzifer ihr Reich bereichern wollen, das heißt etwas Neues, Schöpferisches hineinbringen wollen, brauchen sie irgendwo einen Zugang zu dieser Quelle. Selber haben sie ihn nicht. Namentlich Ahriman hat ihn nicht. Er kann in seinem Reich mit ungeheurer Intelligenz alle Kombinationsmöglichkeiten durchspielen, die es gibt, aber dann ist es aus. Das ist sicher eine reiche Anzahl an Möglichkeiten, aber im Grunde ist es nur das Alte, das immer wieder im Kreis gedreht wird. Und vielleicht den Schein des Neuen erweckt, aber nicht wirklich, weil etwas Neues ist. Würde es aber gelingen, ein Menschen-Ich hineinzubringen, das den Zugang zur Schöpferquelle hat, dann könnte Ahriman diese Kräfte benutzen, um sein Reich wirklich auszuweiten. Wie lange das Ich das aushalten würde, ist ein anderes Kapitel. Aber es würde schon mal erreichen, jedenfalls, dass Ahriman sein Reich beträchtlich vergrößern könnte. Also das ist die Gefahr. Aber bis jetzt ist mir ja noch nichts davon gelungen, Gott sei Dank. Und als dann diese Bürgerinnen und Bürger die Szene wieder verlassen, auch Strader die Szene wieder verlässt und spürt aber, wie dieses Wesen Ahriman eigentlich unheimlichen Schmerz erlebt. Weil dieses Abgestorbene, dieses Zusammengepresste, dieses Todseiende, das ist eigentlich ungeheuer schmerzvoll. Also irgendwie tut ihm der Ahriman geradezu leid. Also ich kann nur Mitleid mit dir empfinden, sagt er im Abgehen. Also es ist auch eine schwere Aufgabe, die dieser Geist Ahriman übernommen hat. Wie man überhaupt zu diesen beiden Widersachern melden, Luzifer und Ahriman, sagen muss, sie sind sicher eine große Gefahr für die Menschen, führen sie in Versuchung, bringen etwas Zerstörendes hinein, aber sie sind nicht im eigentlichen Sinne einfach böse Mächte. Böse werden sie, wenn wir sie in falscher Weise wirken lassen. Sie haben auch sehr gute Eigenschaften und sie haben viel auf sich genommen, um diese Rolle zu spielen. Bei Ahriman ist es eben dieser fürchterliche Schmerz, der in ihm wirkt, der so stark ist, dass er dadurch aber nur feste Materie zum Beispiel hervorbringen kann. Weil das ist im Grunde sehr wesentlich ein Werk Ahrimans, der dahinter steckt. Der Stoff, an den wir klopfen können, wenn man es von der geistigen Seite sieht. Eine Geistverfinsterung. Und Die gehen also jetzt weg, auch der Strahler geht weg. Wir sehen Maria mit Johannes Thomasius in das Reich Ahrimanns kommen. Also jetzt muss er sich den Glauben aufstellen, da ist es eben kalt. Und in dieser Kälte, in dieser arimanischen Eiseskälte, ersterben nämlich und erstarren alle Triebe, alle Begierden. Nur dort kannst du im Grunde völlig triebbefreit, völlig lustbefreit klare Gedanken fassen. Das ist nämlich auch die Tugend Ahrimanns, dass er sozusagen dieses luziferische Feuer, das sonst oft drinnen ist, und Gedanken verfälschen kann und sehr subjektiv, egoistisch einfärben kann, das erfriert dort im Grunde. Und es zählen nur mehr die nackten, logischen Tatsachen im Grunde. Und Johannes soll jetzt hier erleben, wie er die Schwelle überschreitet, und zu sehen die geistige Wirklichkeit und zu sehen nämlich, was die Realität dieses Kreises ist, den er jetzt gerade schon wieder sieht. Maria, sie ist denn dort nicht schon wieder gekommen? Und es muss Theodora sein, es kann nur Theo, ich selbst. Er selbst ist es, den er mit solcher Liebe verehrt hat. Ja, eigentlich Selbstliebe. Von sich selbst wie in einer früheren Inkarnation war er die ganze Zeit so begeistert und hat geschwärmt davon. Und dem ist er nachgelaufen, dann hat dafür sogar die Theodora zum Tode gebracht in Wirklichkeit. Und in Wahrheit war es nur seine Eigenliebe, die er gesucht hat. Das ist natürlich eine sehr ernüchternde Selbsterkenntnis, weil der Doppelgänger tritt ihm auch noch entgegen, erkenne dich in mir. Also das heißt, schau dich dein Spiegelbild, ich stehe vor dir. Und dadurch kommt aber Johannes Thomasius jetzt einen bedeutenden Schritt weiter. Also er kann jetzt wirklich über die Schwelle treten, gefahrlos über die Schwelle treten, und damit bekommt sein geistiges Schauen eine ganz andere Qualität. Er wird reif dadurch, Aufgaben im geistigen Sinne, nämlich Aufgaben, wirklich brauchbare Aufgaben, zu erfüllen. Also nicht so wie durch das Werk, das er am Anfang in die Welt gesetzt hat, das Ganze also durchsetzt ist von den luziferischen Kräften, aber in arimanische Gedankenformen gepresst. Das war also noch nicht das Richtige, aber jetzt wird er fähig dazu. Und zunächst aber neuntes Bild. Wir sehen Professor Capesius, der wieder ganz fidel ist, der wieder erwacht ist für die äußere Welt, der sich bei Benediktus bedankt für die geistige Hilfe, die er ihm immer gegeben hat, und der jetzt kenntlich macht, dass also wirklich einen großen geistigen Entwicklungsschritt weitergekommen ist. Und auch Dr. Strahler kommt dann dazu und sagt, das, was ich im Reich Ahrimanns geschaut habe, wird mir helfen, die ahrimanischen Kräfte so einzuspannen, dass sie den Göttern dienen können. Das heißt, ich werde eine Technik entwickeln, die den Göttern dient. Das war im Übrigen schon, habe ich vergessen bis jetzt zu erzählen, im ersten Bild, sind wir wieder ganz kurz zurückgesprungen an den Anfang, ein Thema in dem Kreise, das war in dem Rosenkreuzer Tempel, wo die Bürger und Bürgerinnen eingeladen waren, und die am Anfang miteinander diskutiert haben, und in diesem Tempel war auch Dr. Strahler eingeladen. Und der berichtet davon, dass er in seinem Labor bereits das Modell einer Maschine entwickelt hat, die die Kräfte der Technik so verwenden kann, dass sie geistgemäß sind. Und in seinen Modellversuchen funktioniert das alles wunderbar, und da stimmen dann auch gewisse Bürger ein, ja, das ist also wirklich, auf was die Rosenkreuzer dort sind, weiß ich nicht, aber Strahler hat da was ganz Geniales gemacht. Im vierten Drama wird sich herausstellen, dass die Maschine im Industriemaßstab dann nicht funktioniert, also das Modell geht, aber das heißt, die Grundidee ist irgendwo richtig, aber es ist, wie sagt man heute, noch nicht produktionsreif, die Sache. Also so einfach ist es halt nicht. Aber trotzdem, Strahler hat jetzt weiteres dazugelernt, also bei Ahrimann, und kennt also jetzt so seine Tricks und sagt, na, die hole ich mir jetzt und mit denen kann ich jetzt umgehen. Weil wie immer ist es so, dass diese Widersacher Mächte im Grunde nur dann schädlich wirken können, wenn wir uns ihrer nicht bewusst sind. Wie heißt es im Faust so schön, den Teufel spürt das Völkchen nie, und wenn er sie ertragen hätte. Also da hat man leichtes Spiel. Man lockt sie ein bisschen und dann kriegt wieder eine drauf. Aber wenn man wissend mit ihnen umgeht oder diese Kräfte erkennt, dann ist es viel leichter. Dann kann man ihnen sogar Dinge abtrotzen. Dann kann man ihnen eine Technik abtrotzen, die auch geistgemäß ist, die auch dem Geistigen entspricht. Und wir würden für die Zukunft sehr viel an solcher Technik brauchen. Wir brauchen Technik, die der Individualität des Menschen zum Beispiel angepasst ist, nicht Massenware eins für den anderen. Und trotzdem wird es aber nicht gehen, dass jetzt, weiß ich nicht, für jeden ein privater Schuster, Schneider und so weiter arbeitet, wie im Mittelalter noch. Das würde bei der heutigen Weltbevölkerung, bei dem heutigen Tempo, das in der Welt drinnen ist, nicht funktionieren. Und es würde auch keinen Sinn machen, sozusagen, wenn wir uns wieder ins Mittelalter zurückversetzen. Weil wir würden dann genauso auf der Stufe auch stehen, wir müssen weiter nach vorne kommen. Das heißt, wir müssen eine Technik entwickeln, die der Individualität des Menschen angepasst ist und trotzdem Technik eben ist. Und Strades Traum ist es eben, eine Technik zu entwickeln, wo man die Kräfte der Natur so nützen kann, dass sie jeder in seinem Eigenheim benutzen kann, dass er nach sich individuell gestaltet, eben nicht mehr in großen Fabrikshallen, also das heißt, irgendwie eine Dezentralisierung sollte dabei herauskommen. Im Übrigen ein sehr weiser Gedanke, weil wenn wir sehen, wie unsere Energieversorgung und das alles so total zentralisiert ist und der Markt von wenigen großen Konzernen unterliegt, wahnsinnig anfällig diese Strukturnetze sind, Terroranschläge und weiß Gott was, weil das so zentral ist, würde was ganz was anderes sein, wenn jeder Haushalt, zumindest jedes Haus, autarke Energieversorgung nur hätte. Und das ist noch weit von der Stradermaschine entfernt. Aber nur das so Ideen. Also, das heißt, Technik ist etwas Arimanisches, dessen muss man sich bewusst sein, aber man kann ihm durchaus auch etwas Geistgemäßes abtrotzen und die Technik dafür einsetzen. Es ist immer die Frage, wie. Und es sind heute viele Dinge im Grunde schon da, wenn man sie richtig einsetzen würde, würde es in eine viel bessere Richtung gehen. Das heißt, man muss nicht eine Technikfeindlichkeit entwickeln, wenn man sich geistig strebend entwickeln will. Also es ist durchaus vereinbar. Ich meine, es würde halt nicht gut sein, wenn man dann Geistesschulung machen will und dann stundenlang vor dem Fernseher sitzt. Das ist übrigens ein wunderbares luziferisch-arimanisches Gerät. Arimann liefert die Technik und was flimmert, ist der Luzifer. Immer so dort hängen. Also sagst du nicht, der Luzifer gibt es nicht, der steht in so vielen Haushalten. Zumindest seine Erfindungen. Ja, also dessen ist sich Strada jetzt bewusst. Er hat diese Kräfte kennengelernt und will sie eben jetzt benutzen, um sie den Göttern darzubringen. Damit ist das neunte Bild vorbei. Wir kommen schon zum großen Finale. Das große Finale, zehntes Bild. Im Rosenkreuzer Tempel spielt sich das ab. Amtsübergabe, würde man sagen. Nein, es ist nicht der Bundespräsident und der Politiker, aber es ist der Großmeister des Ordens, seine Zeremonienmeister und so weiter. Übergeben ihre Ämter, weil sie ja nicht ganz so glücklich fungiert haben und jetzt lieber andere Aufgaben übernehmen werden, an die geistig strebenden Menschen, die geschildert wurden, an Johannes Thomasius, der jetzt so weit ist, dass er die Leitung dieses Rosenkreuzer Tempels, also als Großmeister, übernehmen darf. Und Johannes übernimmt es in großer Demut. Er sagt, er ist sich aber voll bewusst, dass in mir erst ein ganz, ganz, ganz kleiner Funke ist, der dazu fähig ist, das zu tragen, und dass da noch so ein riesiger Pinkel an Kräften ist, wo ich sorgen muss dafür, dass ich ja nichts von dem in meine Amtsgestaltung sozusagen hineinmischt. Aber mit der Hilfe von Maria und Benediktus wird mir das gelingen. Und daher übernehme ich in aller Demut diese Aufgabe. Auch Capesius ist soweit, die Aufgabe eines der Zeremonienmeister zu übernehmen, und zwar die Aufgaben, die Albertus Torquatus, so wird dieser alte Zeremonienmeister genannt, mit den Namen, das ist ein bisschen kompliziert in den Dramen, vor allem, weil die in jedem Drama heißen es ein bisschen anders. Also der Albertus Torquatus hieß im ersten Drama Theodosius und war der Vertreter des Elements der Liebe, hat also mit den Liebekräften etwas zu tun. Und dieses Amt kann jetzt Professor Capesius übernehmen, und Torquatus sagt ihm, als er das Amt übergibt: Du bist aus einem Grund dafür reif, denn hier, wenn man an diesem Orte steht, kommt Luzifer heran und will den täuschen, der dieses Amt verwaltet. Du hast Luzifer geschaut, du hast seine Kräfte kennengelernt und daher wirst du wachsam sein darauf, wenn sowas hereinkommt. Also gerade, weil es der Capesius so sehr mit Luzifers Reich zu tun hatte, ist er prädestiniert dafür, diese Aufgabe zu übernehmen. Er ist ja schrittweise aufgewacht, er hat die Gedanken, Elementarwesen gesehen, und so weiter. Also er ist zu einem Bewusstsein gekommen und damit kann er Luzifer durchschauen. Und daher ist er für dieses Amt geeignet. Und dann gibt es noch den Friedrich Trautmann, das ist der mit Ahriman, mit dem Großmeister bei Ahriman war und wo sie irgendwelche Samen aus dem Reich des Toten holen wollten, aus dem Trautmann aber eh nicht geheuer war, der übergibt sein Amt an Dr. Strader. Denn Dr. Strader ist der Experte fürs Alemannische und Friedrich Trautmann ist auch der, der für die Willenskräfte, für John Storm mit dem Boden, mit den Kräften der Materie und so weiter zu tun hat, zuständig. Und dieses Amt übergibt der Strader, weil der am besten geeignet ist, mit diesen Kräften umzugehen. Und Maria ist natürlich auch in dem Tempel, weil sie ist eigentlich die am weitesten fortgeschrittene Geistesschülerin des Benediktus, wenn man so will, der als Lehrer immer im Hintergrund steht. Sie wird also diesen Menschen zur Seite stehen und sie sagt etwas ganz Wichtiges, was ich Ihnen jetzt nicht frei erzählen will, sondern was ich Ihnen vorlesen werde. Das steht auf unserem Programmheft hinten drauf. Und zwar geht es da um Luzifer vor allem und um eine andere geistige Wesenheit. Es ist gewiss, dass Luzifer sich zeigt als Lichtesträger vor dem Seelenauge, wenn dieses sich den Geistesweiten neigt. Doch will des Menschen Seelenwesen stets im eigenen Innern, auch in sich erwecken, was es bewundert nur erblicken darf. Also das heißt, man darf den Luzifer zwar schauen, weil er lässt alles in Schönheit erstrahlen, aber wenn man ihn in sein eigenes Wesen hinein aufnimmt, dann wird es gefährlich. Weil dann macht der Luzifer mit einem, was er will. Wenn man ihn nur vis-à-vis sozusagen nimmt, um die Schönheit der Welt zu sehen und das Strahlende zu sehen, dann ist er gut. Aber wenn man ihn in sein eigenes Wesen aufnimmt, wird er schlecht. Es soll, also dieses Seelenwesen des Menschen, es soll die Schönheit Luzifers erschauen. Doch darf es niemals seiner Macht verfallen, sodass er ihm im Innern wirken kann. Wenn er, der Lichtesbringer, Weisheit strahlt und Welten mit dem stolzen Selbstsinn füllet und glanzvoll allen Wesen Eigenheit in seinem kühnen Sein zum Vorbild leuchtet, da darf der Seeleninnenheit an ihm sich zur Erscheinung bilden, sinnerfreuend und weisheitsfroh um sich erstrahlend, was sich erlebt und sich am Leben liebt. Doch Menschen sind vor allen anderen Geistern bedürftig jenes Gottes, der nicht nur Bewunderung heischt, wenn er im Außensein der Seele sich im Glanze offenbart, der seine höchste Macht erst dann erstrahlt, wenn er im Seeleninnern selber wohnt und der im Tode liebend Leben kündet. Es darf der Mensch zu Luzifer sich wenden, begeistert Glanz und Schönheit zu erfüllen. Er soll dann so sich selbst erleben können und ihn doch nie als eigenes Wesen wollen. Doch zu dem anderen Geiste ruft der Mensch, wenn er sich selber recht begreifen kann, es ist der Erdenseele Liebe ziehen, nicht ich. Der Christus lebt in meinem Sein. In diesem Sinne so ein grober Überblick einmal über das zweite Drama der Hüter der Schwelle. Es ist mit 10 Bildern nicht das kürzeste aller Dramen, obwohl die anderen alle mehr Bilder haben, aber von der Zeit her ist es zumindest länger als die ersten beiden, ein bisschen so 10 Minuten. Es ist eine sehr geballte Ladung, es ist teilweise sehr dramatische Szenen, eben vor allem das Reich Ahrimans ist also sehr, sehr dramatisch auch. Wenn Sie Fragen haben, zu dem, was ich Ihnen erzählt habe, stehe ich gerne zur Verfügung. Ich hoffe, dass Sie so ein bisschen was in Umrissen erkannt haben, so als Wegführung durch das Drama, wenn Sie es sich dann vielleicht am Wochenende am Samstag ansehen werden. Dankeschön.